Der Bibelabschnitt, der heutigen Bibelstunde zugrunde liegt, steht im 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 13. So sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Einsicht geben. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welches ich leide, bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus, mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewisslich wahr. Sind wir mitgestorben, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass du treu bist und hab Dank, dass wir dich kennen dürfen und dass wir uns heute Abend versammeln dürfen unter deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du Andreas Schäfer dazu ausrüstest, dein Wort so weiterzugeben, dass wir es verstehen, dass es so zu uns spricht, wie wir es brauchen. Hab Dank, dass wir in einem Land leben dürfen, wo das so möglich ist. Hab Dank für die Stunde. Amen.
Da bin ich vielleicht in Auseinandersetzungen, die ich gar nicht wollte. Da bin ich vielleicht traurig oder genervt über meinen Weg, den ich mit Jesus Christus gehe. Da bin ich desorientiert, vielleicht sogar konsterniert. Es läuft nicht so, wie das die durchschnittlichen Bücher über den christlichen Glauben mir so sagen, wie es laufen müsste. Und ich denke, irgendwie stimmt da was nicht mit mir. Stimmt was nicht so mit meinem Art, wie ich mich finde und wie es sein sollte, oder? Ich brauche Deutung. Wie soll denn mein Leben aussehen? Wer sagt mir denn, wie es denn läuft, wenn ich da jetzt an Jesus Christus glaube? Was habe ich denn zu erwarten? Womit habe ich denn zu rechnen? Was bedeutet das denn, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben? Ein Tag, ein Jahr, ein Jahrzehnt. Wie zeigt sich das denn? Und tatsächlich, dieser Text, nicht der einzige, bei weitem nicht der einzige, aber dieser Text aus dem 2. Timotheusbrief ist dazu gedacht, dass er uns ein Stück Deutung gibt. Deutung gibt für mein Leben, wie ich mich zu verstehen habe, wenn ich an Jesus Christus glaube. Und Paulus macht das ganz geschickt. Er nimmt ja ganz aktiv seinen Timotheus ins Visier. Er verbindet sich mit dem Timotheus, indem er diesen geistlichen Familienanschluss beschreibt. Er sagt ja sogar nun stark, mein Sohn, mein Kind. Er nimmt also mit hinein und sagt, in dieser Familienbeziehung in Christus gilt, was mir gilt, auch dir. Wir sind da in einer Schicksalsgemeinschaft zusammengestellt. Die Schicksalsgemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben. Und diese Schicksalsgemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben, ist seit 2000 Jahren unterwegs. Was gilt denn für diese Schicksalsgemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben, bei aller Unterschiedlichkeit, die in den einzelnen Bereichen und Lebensumständen auch immer gegeben sein mögen? Hier sagt Paulus, du kannst das auch biografisch an mir, an meinem Leben mit deutlich machen. Ich bin einer, der jetzt ganz aktiv mit Jesus Christus lebt und das hat mich dazu gebracht, dass ich zu leiden habe. Dieses Verb steht ja ganz bewusst da in Vers 3. Leide mit, ich leide und du leidest jetzt auch mit. Und mein Leiden wird unter anderem daran sichtbar, dass meine Nachfolge in Jesus Christus mich ins Gefängnis gebracht hat. Das ist ja auch mal ein wichtiger und deutlicher Satz. Und die Umstände, in denen ich bin, die dienen dazu, dass jetzt mein eigenes Leben jetzt in ganz schwierigen Bedingungen läuft, aber es dient dazu, dass andere in ihrem Glauben bewusst leben können, dass das Evangelium verkündet wird, dass es vorangeht mit dem, um was es geht. Ich dulde das alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen. Er nimmt diesen Timotheus mit hinein, indem er ihn in diesem Text tatsächlich 5 Imperative mitgibt. Und wir sind ja normalerweise nicht so scharf auf Imperative, aber das ist ein Text mit 5 Imperativen. Und es ist ein Text, der uns mit hineinnimmt in so einen Lerntext. Am Ende in manchen Bibeln sogar fett gedruckt, das was in den Versen 11, 12, 13 ist. Und höchstwahrscheinlich ist das sogar gar kein Text von Paulus selbst, sondern einer von diesen Traditionstexten, mit denen man damals schon unterwegs war. Diese Viererskette, sterben wir mit, so werden wir leben, dulden wir, so werden wir herrschen, verleugnen wir, so werden wir uns auch verleugnen, sind wir untreu, bleiben doch treu. Kann man sich merken, da kriegen Sie es ja hin. Der hat diese 4 Faustregeln, wie einer mal gesagt hat, mit denen wir als Jesusleute leben. Also ein ganz klarer Text, in dem er uns ein Stück Orientierung geben möchte. Fangen wir an. Du gehörst zu Jesus, sagte Paulus dem Timotheus. Du gehörst zu Jesus, sagt er uns heute. Das bedeutet, du weißt, dass es ein entfesseltes oder ein fesselfreies Wort Gottes gibt. Wir steigen mitten ein mit diesem einen Vers. Wir haben ihn in Vers 9b. Gottes Wort ist nicht gebunden, steht da mittendrin. Ich bin zwar in Fesseln, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Was meint denn Paulus, wenn er das so mitten reinsteckt? Er meint mitten rein, dass aller Glaube, den wir haben, ist Glaube, der dadurch zustande gekommen ist, dass ein Wort bei uns angekommen ist, ein nicht gefesseltes Wort Gottes. Das Wort Gottes kann, so sagt Paulus, behauptet Paulus, kann niemand fesseln. Es kann niemand verhindern, keine Macht dieser Welt kann verhindern, dass das Wort Gottes frei umhergeht. Ein ganz starkes Bild, das natürlich auch in unserer Zeit gerade für die Gegenden insbesondere gilt, wo äußerlich unter viel Einschränkung Wort Gottes da ist. Und gerade von den Gebieten hören wir die erstaunlichsten Wundergeschichten, dass tatsächlich es immer noch stimmt, man kann dieses Wort nicht fesseln. Es funktioniert. Das Wort, was hier gemeint ist, ist ganz einfach Wort Gottes, Bibel, letztendlich Evangelium, letztendlich Jesus. Man kann ihn nicht fesseln. Es findet tatsächlich ein ganz besonderer Prozess statt, so sagt uns hier der Apostel Paulus, ein wunderbarer Prozess, nämlich, dass das Programm Gottes sich umsetzt. Und das Programm Gottes lautet, ich richte mein Reich auf und mein Reich wird aufgerichtet durch das Wort Gottes. Wort Gottes schafft allein Aufrichtung des Reiches Gottes. Wenn Sie ein bisschen von dieser Wundergeschichte des Wortes Gottes, des Evangeliums lesen wollen, dann müssen Sie die Apostelgeschichte aufschlagen. Die Apostelgeschichte zeigt dieses Phänomen tatsächlich, man kann es ja nicht fassen, wie das funktioniert hat mit den geringsten Ressourcen und Möglichkeiten innerhalb von wenigen Jahrzehnten dieses riesige römische Reich tatsächlich mit diesem fesselfreien, entfesselten Wort Gottes zu bewegen. Ganz eigenartig. Eine so kleine Truppe mit so wenig Möglichkeiten und sie haben nur eine einzige Sache, nämlich ein fesselfreies Wort, und tatsächlich das funktioniert. Menschen hören es, Menschen nehmen es an, Menschen kommen zum Glauben, Menschen vertrauen darauf, Menschen legen ihr Leben auf diesen Gott, dessen Worte sie gehört haben. Faszinierend. Und diese Geschichte hat ja nicht aufgehört mit dem Ende der Apostelgeschichte, sondern diese Geschichte ist jetzt seit 2000 Jahren weitergegangen. Wir könnten eine wunderbare Siegesgeschichte des Wortes Gottes beschreiben, wie der Lauf des Wortes Gottes, dieses fesselfreien Wortes, durch alle Kulturen und Möglichkeiten, technischen Einrichtungen, hilfreich, alles mit dabei, tatsächlich Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und jetzt sind sie auch da. Irgendwann hat sie ein Wort Gottes erwischt. Was weiß ich, wie? Vielleicht war es ein Religionsunterricht oder eine Bibel zu Hause oder die Oma, die noch glaubt oder ach, was weiß ich. Irgendwie ist Wort Gottes bei ihnen angekommen. Eigentlich dürfen sie gar nicht mehr glauben. Wir sind ja völlig aus der Zeit gefallen. Es ist ja im Grunde genommen, wenn Sie mal überlegen, die Geistesgeschichte im Abendland ist ja vollkommen konträr zu einem fesselfreien Wort Gottes. Wir haben natürlich dieses wunderbare Geschenk vom halben Jahrtausend gehabt. Ja, fantastisch. Diese Wiederentdeckung der Bibel, die Wiederentdeckung des Evangeliums. Wir hatten es wunderbar gut hier im Abendland mit Martin Luther, der Reformation, mit allem, was dazugehörte. Danach noch der Phase der Orthodoxie, aber dann kam ja schon die Phase des Rationalismus. Klar hat der Pietismus versucht, ein bisschen dagegen anzukommen und die späteren Erweckungsbewegungen auch. Aber eigentlich ist der gesamte geistesgeschichtliche Trend gegen ein fesselfreies Wort Gottes gewesen. Im Grunde genommen hätte es schon lange sich auslaufen lassen müssen. Das ist eigentlich völlig gegen den Lauf der Kultur, dass sie noch da sind. Und verstehen Sie, nicht nur, dass wir die Auslaufmodelle einer Generation noch da sind, das ist ja das eine. Es gibt immer noch so ein paar letzte Reste, Dinosaurier halten länger durch oder wie. Aber die nächste Generation ist ja auch da. Das darf doch gar nicht sein, dass Anfang des dritten Jahrtausends junge Leute zum Glauben an Jesus kommen. Was ist denn passiert? Sind die nicht ganz klar im Kopf? Haben die irgendwas Falsches gehen? Manipuliert? Sonst irgendwas passiert? Nein, tatsächlich, es kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und ganz überraschend für uns, die wir schon länger im Rennen sind, die meinen das genauso ernst. Oh, Überraschung. Die lesen die Bibel, die glauben an Jesus, die halten das Wort, die leben ihr Leben mit Jesus. Jeder von denen ist ein Faszinosum, ist ein Beleg für fesselfreies Wort Gottes. Bedenken Sie es mal, das ist ein Riesenthema, bedenken Sie es einmal, was da eigentlich abgelaufen ist. Das hätte eigentlich gar nicht so funktionieren können, dass im Grunde genommen diese schlichte Bibel mit ihrer völligen altmodischen Art und Weise, wie sie da jetzt seit 2000 Jahren gedruckt rumsteht, gelesen, verkündigt wird, dass sie tatsächlich alle weltanschaulichen Systeme überlebt hat. Kompletter Wahnsinn. Alle Revolutionen, alle Ideologien sind gekommen, sind gegangen und das Buch ist immer noch da. Und nicht nur, dass es irgendwo rumsteht in der Bibliothek, sondern, oh Wunder, es entwickelt bis in die Moderne, bis heute Abend, seine eigenartige Kraft. Wahnsinn. Paulus sagt dem Timotheus, bitte denk daran, hab das im Blick, das ist ein ganz wesenhaftes Geheimnis christlichen Glaubens. Dass das fesselfreie Wort Gottes unterwegs ist. Ach, du denkst, Timotheus, das bringt überhaupt nichts da in Ephesus. Mit den ganzen Kulten, Ideologien und Tempeln, die da rumstehen. Wenn der wüsste, was heute alles los ist. Ich kann es doch alles einpacken. Das klappt nie und nimmer im kleinen asiatischen Bereich da mit dem Evangelium reinzukommen. Und Paul sagt, doch, ich bin zwar im Gefängnis und irgendwann werden sie mir den Kopf abhacken, aber eins ist klar, das Evangelium, das Wort Gottes, das kann niemand, keine Macht der Welt, kann das Evangelium, das Wort Gottes aufhalten. Das ist doch wichtig für unseren Kopf. Denn manche von uns haben ja schon innerlich eingepackt. Die haben ja schon die Schotten dicht gemacht, die Jalousien runter, zugeschlossen. Die sagen ja innerlich schon, die Zeit des Evangeliums ist vorbei. Lass uns das letzte Schiffchen, die Rettungsbrücken einholen und versuchen noch durchzuhalten, bis der Herr kommt. Wo steht das denn geschrieben? Ich bitte, kommen Sie ran, das Evangelium hat immer noch seinen Lauf. Aber selbstverständlich, seit 2000 Jahren läuft dieses olle Evangelium. Es wird alle Welt anschauen, es wird alle Veränderungen des Zeitgeistes locker überdauern. Da wird manches, wo wir heute denken, oh, das Ende der Welt naht, inzwischen schon lange in dem Schredder der Geschichte gelandet sein. Und eines wird immer noch da sein, die alte Bibel. Denn über dieser Bibel steht, Himmel und Erde werden vergehen. Und meine Worte werden nicht vergehen. Timotheus und alle Gläubigen aller Zeiten, die er die Depression bekommt und das Ende aller Tage einleitet, der Untergang der Christenheit und sonstige Dinge vor euch seht, denkt an das fesselfreie Wort Gottes. Natürlich, wenn ihr so dämlich seid und das fesselfreie Wort nicht mehr zu eurer Mitte macht, dann seid ihr verloren. Habt er keine Zukunft. Gemeinde Jesu hat nur Zukunft mit dem fesselfreien Wort. Das eine. Da merkt man schon, wie bei Timotheus mit seiner Gemeindearbeit, seiner mittleren Depression und all dem, was ihm so Schwierigkeiten macht, was er so blöd und bescheuert findet, da wird schon heller um ihn. Um mich baut der lebendige Gott seit 2000 Jahren seine Gemeinde auf mit seinem Wort. Das hat er gemacht und das macht er. Und das sagt er uns in unser Leben hinein, damit wir wissen, woran wir sind, wie wir die Zeiten zu deuten haben. Gehe vom fesselfreien Wort auch in dieser Zeit aus. Und dann geh mal Gott hinterher und guck, wo überall überraschenderweise die Bibel auftaucht. Und wo das Wort Gottes, das Evangelium, wo Jesus seine Spuren sieht, an unterschiedlichsten Orten durch alle Generationen hindurch. Erste Welt. Zweite Welt, die für Paulus sehr, sehr wichtig ist, seinem Mitarbeiter Timotheus, seinem Kind, seinem Sohn im Glauben mitzugeben ist. Wenn du Jesus zu Jesus gehörst, dann bist du unter Befehl stehend am Dienen. Du bist unter Befehl stehend am Dienen. Du kriegst 5 Befehle von mir, sagt Paulus. 5 Befehle. Es gibt noch viel mehr, aber sind wir mal die 5 aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Der erste Befehl überrascht schon. Der erste Befehl überrascht, nämlich, Luther übersetzt, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade. Da kommt etwas in der griechischen Sprache bei uns an, was wir im Deutschen einfach nicht schaffen. Wir kriegen das nicht übersetzt. Das zeigt sich in ihren Übersetzungen. So wie es hier klingt, so klingt es ja ein klassischer Imperativ. Ich bin dafür zuständig, dass ich stark bin. Sei stark. So, aber das steht in der griechischen Sprache nicht. In der griechischen Sprache steht ein passiver Imperativ. Das haben wir bei uns nicht. Das kriegen wir bei uns nicht hin. Also entweder imperativ oder passiv. Aber passiver Imperativ, dann kommen wir immer ins Eiern und übersetzen im Deutschen mit lass es zu. Das ist so diese Eierform dazwischen, ja, um zum Ausdruck zu bringen, es ist kein klassischer Aktiv-Imperativ. Es ist ein, ja, was denn jetzt? Ein Erleben, aber das Erleben ist trotzdem nicht im Sinn, dass ich passiv daneben stehe. Ich bin mit drin, als Mensch mit drin. Was soll denn sein? Es soll Stärke bei mir erkennbar werden. Stärke, wodurch? Überraschung, durch die Gnade in Christus Jesus. Timotheus, du empfindest dich so dermaßen schwach, Klammer auf, das bist du auch, Klammer zu. Du bist so müde, du bist so matt, du bist so dermaßen runter. Ich sage dir jetzt mal ein Imperativ, sei stark. Und wir alle miteinander, das bringt natürlich relativ wenig. Ja. Wenn man so einer müden, durchhängenden Existenz wie ihr und mein noch den Imperativ-Push gibt, das ist kontraproduktiv. Aber zu begreifen, dass da eine Stärke angesprochen ist, die ist schon da, die steht mir zur Verfügung. Was ist denn die Stärke, die dem Timotheus zur Verfügung steht, die bei ihm sich entfalten darf? Und jetzt kommt dieses wunderschöne paulinische Fachwort Gnade. Geschenk Gottes ist für dich da, Timotheus, und zwar über die Maßen reich. Nun empfinden wir, das war ja klar, hat uns begnadigt, ich bin im Himmel gerettet. Der Gedankengang von Gnade ist viel umfassender. Dass Gnade bei uns angekommen ist, aus dem Denkapostel Paulus, ein tägliches Wunder. Ein tägliches Wunder. Ein tägliches Wunder in dem Sinn, dass jeden Tag für meine kleine Existenz gilt, Gott mit seiner ganzen Liebe, ganzen Fülle, ganzen Treue, seinem riesengroßen, uneingeschränkten Ja, steht auf meiner Seite. Timotheus, steh auf, richte dich auf, nimm das zur Kenntnis. In deinem Leben ist eine Kraft vorhanden, von der du ununterbrochen grenzenlos nehmen kannst. Die Kraft der Gnade, des Geschenkes Gottes, des Ja's Gottes über dein Leben. Da können deine Tage in der Gemeinde in Ephesus bescheuert sein. Da kannst du zwischendurch denken, ich bin der Letzte der Heiligen, der im Kleinasien den Namen Jesus hochhält. Da bist du vielleicht müde und verzweifelt, traurig und ärgerlich oder wie auch immer sie die Adjektive ihres Daseins beschreiben wollen. Aber eins nimmt dir niemand weg, dass Jesus mit seiner ganzen Persönlichkeit auf deiner Seite steht. Er steht auf deiner Seite. Und zwar jeden Tag neu, mit gleicher Frische, gleicher Klarheit, gleicher Stärke. traumhaft. Gnade ist kein einmaliger Vorgang. Gnade ist Lebenskontinuität. Lebenskontinuität. Sie fangen jeden Tag und jede Stunde, jeden Augenblick mit diesem vollen Set der Gnade an. Und morgen früh ist wieder 100% da. Und Sie kommen ja gar nicht runter. Sie haben ja gar nicht alles aufgebraucht heute. Es ist ja heute Abend noch genug da. Sie kriegen den Tag bis 24 Uhr hin und dann ist wieder alles voll neu. Gargelieder 3, jeden Morgen neu ist seine Treue und Güte da. Wir fangen jeden Tag mit dem vollen Set an. Timotheus, lass dich nicht irre machen. Sei stark, nicht in deiner Person, sondern durch die Gnadenzuwendung des lebendigen Gottes. Und nach diesem ersten Befehl, den er ihm gibt, gibt er ihm einen weiteren Befehl. Und der weitere Befehl ist in unserer Sprache schlecht übersetzbar, weil er so eingepackt ist in so eine blöde Partizialstruktur. Nämlich, gib weiter an die zukünftig geeigneten Leute das, was ich dir anbefohlen habe. Das heißt, du bist jetzt in einer Gemeindeleitungsfunktion mitverantwortlich, dass die Kontinuität der Weitergabe des Evangeliums gewahrt bleibt. Eine ganz wesentliche Aufgabe. Hier merken wir ein bisschen die Luft des Alten Testamentes. Denn wir haben ja im Alten Testament ganz stark diese Aufgabe, dass immer eine Generation der nächsten Generation es zu sagen hat. Dieser wichtige katechetische Aspekt. Und diesen wichtigen, zentralen katechetischen Aspekt, den übernimmt jetzt der Vater Paulus und gibt es an seinen Sohn Timotheus weiter und sagt dem, jetzt bildlich gesprochen bleiben wir eben, sag's den Enkeln. Ja, das heißt, geh Generation für Generation weiter, dass dieses Evangelium gesagt wird. Das ist deine Aufgabe. Du, Timotheus, wirst nicht Ephesus ändern. Du wirst auch nicht Kleinasien auf den Kopf stellen. Du hast eine ganz bestimmte Aufgabe. Und für diese Aufgabe bist du da. Für diese Aufgabe bist du da. Das Evangelium weitergeht. Das Evangelium an der nächsten Generation weitergeht. Dass durch dich und deinen Dienst das nicht hängen bleibt, abbricht, aufhört, der Laden geschlossen wird, sodass es ein weiter Fließ des Evangeliums gibt. Hier ist eine Futuraussage, die zukünftig geeignet sein werden. Das heißt, das ist eine Arbeit auf Saat. Und dann gucken wir mal, was in 10, 20, 30 Jahren entsteht. Das ist dieses kurzatmige Husch-Husch, sondern ganz bewusst hinein investieren, damit tatsächlich Evangelium weitergeht. Du bist unter dem Imperativ. Imperativ 1, sei stark in der Gnade. Imperativ 2, gib bitte weiter an die zukünftige Generation. Imperativ 3, große Überraschung, leide mit. Leide mit. Sei nicht überrascht, wenn dein Leben mit Jesus Christus dich tatsächlich in Schwierigkeiten bringt. Wie auch immer die aussehen mögen. Sei nicht überrascht nach dem Motto, das darf eigentlich gar nicht passieren. Das muss ich ganz schnell ändern. Das muss ich wegbeten. Das darf doch nicht sein. Sondern unsere Nachfolge mit Jesus Christus, und bitte, wir sind immer noch im mitteleuropäischen Kontext. Unsere Nachfolge mit Jesus Christus bleibt nicht ohne Folgen. Ja, hoffentlich. Und das, Timotheus, wirst du erleben. Und jetzt nimmt Timotheus uns mit hinein, was ausgesprochen charakteristisch ist für den 2. Timotheusbrief. Er nennt uns nämlich 5 Berufsfelder. 5 Berufsfelder, von denen er sagt, die zeigen sich in einem Leben eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Also er nimmt sie als Metapher, als Bildsprache. 3 von den 5 finden sich hier in unserem Text, die anderen beiden im Text dann für die nächste Bibelstunde über den 2. Timotheusbrief. Haben Sie die 5 Berufsgruppen entdeckt? Berufsgruppen, mit denen wir jetzt nicht unbedingt es zu tun haben wollen. Das erste ist der Soldat. Er taucht das erste auf. Der Soldat. Und da steigen schon mal 80% aus. Das brauche ich jetzt gar nicht. Die ganze militärische Welt ist mir zuwider oder wie auch immer. Und das Friedensevangelium, wie es da um so einen Kopf so komische Sachen sich drehen. Die zweite Berufsgruppe ist der Sportler. Aber auch nicht der, der eine Work-Life-Balance hier drauf hat, sondern der wirklich jetzt hier etwas zu leisten hat. Darum geht es. Die dritte Berufsgruppe, von der die Rede ist, ist der Landwirt. Und die vierte Berufsgruppe ist der Arbeiter. Und die 5. Berufsgruppe ist der Sklave. Das sind die 5 Berufsfelder, in denen Timotheus sagt, wenn du die wiedererkennst, bist du zu Hause. Wenn dein Leben abläuft wie das Leben eines Soldaten, wenn dein Leben sich abläuft wie eines Sportler, wie eines Landwirts, eines Arbeiters, eines Sklaven, dann bist du zu Hause. Seien Sie ehrlich, das waren jetzt nicht gerade die fünf Berufe, mit denen Sie zuerst Ihre Zukunft ausfüllen wollten. Soldat, Sportler, Landwirt, Arbeiter, Sklave. Aber merken Sie, was das gut ist. Ich krieg Deutung. Das heißt, ich darf merken, als ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, bin auch nur anteilig etwas von diesen Berufsgruppen in meinem schlichten Jesus-Dasein ankommt. Dann brauche ich nicht sagen, oh, wie kann ich das verhindern? Sondern weiß ich, das gehört mit hinein. Mein Leben hat Charakter, nimmt Anteil an der Berufsgruppe des Sklaven, des Arbeiters, das kommt noch. An der Berufsgruppe sind wir die drei, die hier sind, Soldat, Sportler, Landwirt. Was ist denn der Gedankengang? Es ist nicht dieser romantische Landwirtgedanke, der sein Biogemüse anbaut. Sondern der Gedankengang hier im 2. Timotheusbrief ist, das ist richtige Maloche. Es gab zur damaligen Zeit des ersten nachchristlichen Jahrhunderts den edlen Römer, der, weil er nicht wusste, was er mit seinen Millionen machen sollte, auf seinen Landsitz ging, um seine Gürkchen anzubauen. Aber die Arbeit hat nicht er gemacht und der doofe Sklave. Aber er gab sich als Landwirt aus. Das ist kein Landwirt. Ein Landwirt ist einer, der tatsächlich im biblischen Kontext andockt an 1. Mose Kapitel 3. Du wirst im Schweiße deines Angesichts arbeiten, das wird richtig stressig sein. Und dann wird hoffentlich es ein Ernte geben und dann darfst du daran Anteil haben. Aber erst einmal ist das richtige Arbeit. Und zwar eine Arbeit, die nicht gleich, das ist ja gerade das Doofe, nicht gleich das Ergebnis zeigt. Das wissen Sie doch. Sie haben doch alle Ihre Gärten und Zeug. Ich habe doch nur meine 3 Tomaten da oben auf dem Balkon. Und selbst bei diesen 3 Tomaten auf dem Balkon ist am Anfang ja nichts da. Da ist nur diese Pflanze da. Und da muss man die begleiten, dass sie das packt, sollte sie bewahren vor den Schnecken und anderen Untieren. Auch das Gießen nicht vergessen, vielleicht ein bisschen düngen, gucken, dass das Ding halbwegs wächst. Und dann dürfen sie von Glück sagen, wenn sie dann auch da was ernten. Das ist der Landwirt. Das Gemeinde Jesu. Das Gemeinde Jesu ist mein Leben, meine Nachfolge. Aber dann muss ich mich ja gar nicht so bemitleiden, sagt Timotheus. Dann muss ich ja gar nicht gucken, wie ich ein Upgrade kriege. Dann muss ich ja gar nicht sagen, bei mir läuft alles schief. Wenn ich merke, ich bin gerade am Arbeiten, viel Sehen tue noch ich, viel Unkraut ist da. Mal gucken, ob was bei rauskommt bei dem Ganzen, was wir so tun. Und dann der Sportler. Der Sportler, der hier am unterwegs ist, der Gedankengang beim Sportler ist, ich muss verzichten. Ich muss verzichten. Das ist ja genau das, was wir alle, wir wissen es doch. Dass wir alle toll sind. Wir sind in allen Sportarten toll. Im Sessel. Im Sessel sind wir top. Wir gucken Olympia an und sagen, ja, das können wir auch vorstellen. Ja, so galant über die Stange rüber im Hochsprung. Mal gucken, wer zum Zehnkampf rauskommt. Und dann kommt das reale Leben. Sind froh, wenn die Treppe noch hochkommt. Nächstes Stockwerk. Weil sie nicht trainiert sind, Und trainieren geht ja nur nicht einfach so nach dem Motto, ich mache das dabei und ich muss da auf etwas anderes verzichten. Entsagung ist der Begriff, der bei manchen Horror auslöst, aber der zum christlichen Glauben elementar dazugehört. Haben Sie irgendeinen Sportler, der wirklich was hinkriegt, der gekrönt ist, erlebt, der sagen musste, also üben musste ich nie, trainieren auch nicht, einfach so. Und so sind viele im christlichen Glauben und sagen, einfach so. Nee, nicht einfach so. So einfach so kommt gar nichts, sagt Paulus. Und das dritte Bild ist das Bild des Soldaten. Und das ist genau dasselbe Bild. Der Gedankengang ist sehr, sehr eindrücklich. Du hast doch jetzt nicht deinen eigenen Kopf durchzusetzen. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder durchschnittliche Soldat sagt, was zu tun ist? Sondern du hast dem zu dienen, der dein Befehlsgeber ist. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen merken, ich hoffe, dass Sie es spüren und das nicht als moralischen Druck spüren, sondern merken, das schafft einen enormen Trost. Die halbe Gemeinde wird sagen, ja, da ist mein Leben ja gar nicht so falsch. Dann bin ich auf der richtigen Spur. Dass ich an vielen Stellen denke, wow, auf das ein oder andere muss ich um Jesu Willen verzichten. Ja. Dass sie sagen, Also viel sehen tue ich jetzt von dem, was ich in den letzten 2-3 Jahrzehnten getan habe, noch nicht. Richtig? Das Ding, also den einen anderen Befehl, den mir mein Herr gibt, finde ich jetzt nicht so cool. Richtig? Verstehen Sie? Das ist Trost. Herzlich willkommen in der Realität, Jesus hinterher. Ihr Leben hat Soldatencharakter, Sportlercharakter, Landwirtcharakter. Genießen Sie es. Das wird sich nicht ändern, bis der Herr Sie abholt. In der Spur sind wir. Soldaten, Sportler, Landwirte, Arbeiter, Sklaven. Timotheus, deute dein Leben aus einer geistlichen Perspektive. Modellier dich nicht in ein Bild, was der Lebendige gar nicht will. Style dich nicht um, das, was bei rauskommen soll, was Gott gar nicht möchte. Dein Leben hat Soldatencharakter, dein Leben hat Sportlercharakter, dein Leben hat Landwirtcharakter. Nimm's wahr und empfinde darin den Trost und die Klarheit und die Deutung, den Deutungsrahmen und zieh's gelassen durch. Bei Imperativ 3. Imperativ 4 müssen wir sagen, verstehen wir nicht. Imperativ 4 sagt nämlich, bedenke, was ich dir sage. Und die Formel, die da kommt, die kennen Sie aus Ihrem Umfeld auch. Nämlich, das können Sie jemandem sagen, der genau weiß, was Sie meinen. Und das wissen wir nicht, was Paulus meinte. Aber Timotheus wusste, was er meinte. Also es muss etwas sein, was er damit angesprochen hat, was bei Timotheus klar war. Bedenk das bitte, du weißt ja schon, was ich meine. Aber er muss es gar nicht sagen. Also der Imperativ 4, der bleibt für uns letztendlich im Unklaren. Aber der Imperativ 5, der ist eindeutig. Nämlich halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist. Das, was hier ist, diese Formulierung, halt im Gedächtnis Jesus Christus, das kennen noch die mit mir, die ganz früher in der Schule waren, wo es noch keine digitalen Endgeräte gab und wo man noch mit Hand und allem versucht hat, Mathematikaufgaben zu machen. Und dann war das doch, behalte 4, schreibe 2. Verstehen Sie, was ich meine? Ah, ja, die Senioren unter uns, die wissen das noch, okay? Und diese Art, die ist hier gemeint. Also behalt das bitte fest, vergiss das nicht, denn das muss in der Rechenaufgabe ja unten wieder reingebracht werden, damit die auch wirklich stimmt. Und wenn du das vergessen hast, was du behältst, dann kannst du noch so viel schreiben, dann kommt es nicht hin. Also behalt das im Gedächtnis, heißt, das muss bei dir präsent sein, sonst stimmt die Rechnung deines Tages nicht. Wann stimmt die Rechnung Ihres Tages nicht, wenn Sie Jesus Christus nicht im Gedächtnis behalten? Da würden Sie mir sofort zustimmen. Da können Sie doch so viel aufschreiben in Ihrem Leben. Wenn Sie da Jesus Christus nicht im Gedächtnis behalten, dann läuft der Tag anders. Und deswegen ist das so ein guter Imperativ und er erinnert sogar noch den Timotheus daran und sagt ihm, das ist der Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, der Jesus Christus aus dem Geschlecht Davids, gemäß meinem Evangelium. Dieser Jesus Christus, den musst du im Gedächtnis behalten. Du lebst mit Imperativen. Ja, natürlich, ich lebe mit Imperativen. Ich brauche die Imperative. Ich brauche die Imperative. Gehört zu einem geistlich gesunden Leben absolut dazu. Werde stark durch die Gnade. Gib weiter die nächste Generation. Leide mit mir. Bedenke, was ich dir sage. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Und jetzt, lieber Timotheus, erinnere ich dich an die dir schon lange bekannte Faustregel. Wissen Sie doch, was eine Faustregel ist? Also eine Faustregel, umgangssprachlich, ist ein uraltes Wort. Ich habe das jetzt wieder im Kommentar wieder gefunden, aber der Kommentar war deutlich aus dem letzten Jahrtausend. Und die Faustregel ist ja im Grunde genommen etwas, was sich durch viele Erfahrungen als gültig und wahr erwiesen hat, und was deswegen auf jeden Fall elementar zu bedenken ist. Was sind die 4 Faustregeln, von denen hier Paulus gegenüber dem Timotheus spricht? Es sind 4 Sätze, die mit Wenn-Dann operieren. Und diese Wenn-Dann-Formel, didaktisch geschickt, kann man sich tatsächlich gut merken. Also, Faustregel, sterben wir mit, so werden wir mit leben. Faustregel 2, dulden wir, so werden wir mitherrschen. Faustregel 3, verleugnen wir, so wird uns auch verleugnen. Faustregel 4, sind wir untreu, dann bleibt er treu. Das ist der Jesusweg. Das ist der Jesusweg. Sterben, dulden und den Vater nicht verleugnen. Das ist der Jesusweg. Der Jesusweg ist der Gemeindeweg. Der Jesusweg ist unser Weg. Timotheus braucht sich gar nicht anstellen. Ist alles ganz normal. Du bist nicht gut drauf. Du findest dein Dasein komplex, schwierig, doof, mühsam, anstrengend. Alles normal. Alles normal. Zu deinem Leben in der Nachfolge Jesu Christi gehört ein Sterbensprozess. Römerbrief, Kapitel 6. Wir sind mit Christus gestorben. Das ist ein einmaliger Vorgang auf der einen Seite. In meiner Hinwendung an Jesus Christus, mein alter Mensch stirbt, der neue Mensch in Christus ist da. Und dann gibt es dieses tägliche Sterben. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, das gehört dazu. Das gehört ins Jesus-Nachfolgeleben mit hinein. Dass immer wieder in ganz bestimmten Passagen meines Lebens sich deutlich weiß, das gehört nicht mein Leben hinein. Das will ich, das muss ich sterben lassen. Das ist nicht gut. Ganz einfach. Und versteht, das kann ich auch nicht idealisieren. Da kann ich auch kein Zeugnis draus machen. Das kann ich auch nicht in ein tolles, neues, evangelikales Buch reinschreiben. Das ist einfach ein mühsamer Weg, tatsächlich. Und Paulus ist am Trösten, indem er ihn an diese Faustregel erinnert. Denn sterben wir mit, so werden wir mit leben. Er kommt auf dieses Geheimnis zu sprechen, dass tatsächlich es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Sterbeprozess einerseits und einem Lebensprozess andererseits. Und zwar schon innerweltlich und nochmal jenseits meines kleinen irdischen Lebens. Wenn Sie mal ganz klein wenig nachdenken an die 3,8 Sachen, die bei Ihnen gestorben sind, dann werden Sie sagen, ich bin froh für alles, was gestorben ist. Das, was da gestorben ist, was nicht mehr in mein Leben mit Christus hineingehört, hat dann nicht dazu geführt, dass ich jetzt quasi mehr oder weniger tot bin. Sondern das, was da gestorben ist, weil ich sterben musste, hat dazu geführt, dass ich Leben entfalten kann. Das ist eine Faustregel. Und das Zweite ist, dulden wir, so werden wir mitherrschen. Sie merken ja den Geist der Bergpredigt. Es gehört mit dazu, dass wir in unserem Leben in Jesus Christus in der Nachfolge tatsächlich jetzt noch nicht diese berühmte Gemeinde sind, die siegreich durch das Leben marschiert. Jetzt gilt es noch zu dulden, drunten zu bleiben und Anspannung. Ja, natürlich. Und wiederum merken wir, das hat der Jesus vielfach schon seiner Gemeinde im Voraus gesagt. Haben Sie mich nicht gewollt, dann werden Sie euch auch nicht wollen. Haben Sie mich abgelehnt, werden Sie euch auch ablehnen. Haben Sie zu mir Nein gesagt, werden Sie euch auch Nein sagen. Stellt euch drauf ein. Timotheus, sei nicht idealistisch. Lauf nicht einer falschen Idee hinterher. Rechne genau damit. Rechne mit dieser Faustregel. Sterben wir mit, so werden wir leben. Dulden wir mit, so werden wir mitherrschen. Dritte Faustregel. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Wiederum ganz nah an Jesus-Lehre, ganz nah an der Bergpredigt. Das Offenbarwerden der Jesus-Leute in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Wo ihm das natürlich absolut auf dem Herzen liegt, dass seine Leute auch zu ihm standen. Und zwar jetzt und hier dazu standen. Das ist gar nicht dramatisch. Das kann ich jetzt für uns existenziell für andere Jesus-Leute auf diesem Planeten ist das der Fall. Bei uns ist es schlicht und einfach dazu zu stehen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Das ist wichtig. Sie würden das innerweltlich sofort nachvollziehen. Nehmen Sie nur die Idee, ganz kurz, nicht zu lange, sonst heilen Sie es nicht aus, nur ganz kurz, dass eines Ihrer Kinder, wenn auf Sie, Elternteil, man zu sprechen kommt, Sie verleugnen würde. Die Beziehung zu Ihnen nicht thematisieren würde. Wow. Stellen Sie sich mal vor, zwischen Ehepaar. Undenkbar. Zu sagen, ich kenne den nicht. Aber Jesus gegenüber, machen wir dieses Spiel immer wieder. Verstecken wir uns irgendwo. Und Paulus sagt, Timotheus, das geht nicht. Da kommst du in Ephesus nicht durch. Du wirst mit deinem Leben offenbar werden vom lebendigen Gott. Und er wird dich an der Stelle natürlich messen, dass du zu ihm standest, ja selbstverständlich. Er stand ja auch zu dir. Und er steht dann zu dir, wenn du bei ihm bist. Und darauf kommt es an. Haben sie die Regel? Haben sie die Faustregel? Das ist eine gute alltägliche Faustregel. Das hat mir schon manches Mal geholfen. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir mit, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so werden wir uns auch verleugnen. Und jetzt kommt dieser berühmte Bruch. Bei der vierten Regel wird es unlogisch. Erfreulich unlogisch. Halleluja, es wird unlogisch. Denn jetzt heißt es hier, sind wir untreu und logisch wäre, dann ist er auch. Lässt uns hängen. Nein, ist er untreu, dann bleibt er doch treu. Und weil das der Schwerpunktsatz ist, hängt Paulus noch an dieses Lied, ein Satz hinten dran. Er kann sich selbst nicht verleugnen, geht nicht. Wir hängen an diesem Geschenk, diesem unglaublichen Geschenk der Treue des lebendigen Gottes. Was für Faustregeln. Wie geht es dem Timotheus in Ephesus? Wie geht es ihm? Wir können das sagen, Paulus, du musst diesen Timotheus ein bisschen weicher anfassen. Du weißt doch, so eine zarte Type und so schnell müde und so verzagt. Und oh. Was sagt, ja, mache ich doch gerade. Fass ihn ganz zart und liebevoll an. Ich gebe ihm einen Deutungsrahmen, damit der arme Kerl nicht irgendeiner blöden Illusion hinterherläuft, damit er nicht idealistisch weiterdackelt, damit er nicht meint, sein Leben wäre falsch, sein Christsein wäre auf einer schiefen Bahn, sodass ich ihm sagen muss, Timotheus, alles im grünen Bereich, alles okay. Timotheus, du lebst mit Jesus, das ist wunderbar. Denk an das entfesselte Wort. Jeden Tag. Denk an das entfesselte Wort. Keine Ideologie, auch keine in unserem Land. Keine Weltanschauung, keine Politik, keine Systeme werden es hinkriegen, das Wort Gottes wegzunehmen und es zu fesseln. Denk es mal durch. Sie verlieren ein bisschen die Panik. Sie verlieren auch kurzfristig ihre Weltuntergangsstimmung. Und sie geben ein wenig mehr Raum der Schönheit des entfesselten Wortes Gottes. Und zwar für alle Generationen und auch für Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Timotheus, hier wird keine Jalousie runtergelassen. Hier gehen nicht die Lichter aus. Hier werden keine Türen zugemacht. Du hast in Ephesus mit dem fesselfreien Wort Gottes zu rechnen. Und das haben wir auch. Wir haben mit dem fesselfreien Wort Gottes zu rechnen. Timotheus, du brauchst Imperative. Du brauchst ganz klare Imperative. Und der erste Imperativ ist, sei stark in der Gnade. Der Christus, der Christus, der Christus, mit einem riesengroßen Ja zu dir, steht über deinem kleinen, angefochtenen Leben. Kein Tag ohne diese Gnade Jesu. Sein starkes Ja. Und dann gibt es Wort weiter. Leide mit, Soldat, Sportler, Bauer. Bedenke, was ich dir sage. Halt im Gedächtnis. Und jetzt, wenn du losziehst in deinen Alltag, wenn du losziehst in deine Nachfolge, wenn du wieder deine Spuren in Ephesus ziehst, vor knapp 2000 Jahren, wenn du heute deine Spuren ziehst in deinem Dorf, deiner Stadt, deinem Ort, dann denk an die Faustregel. Lebe mit der Faustregel. Bedenke sie. Sterben wir? Lass ruhig sterben. Lass ruhig sterben. Was zu Christus nicht gehört, lass sterben. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir mit, so werden wir mit herrschen. Verleugnen wir, so wird uns auch verleugnen. Sind wir untreu? Ja, sind wir. Dann ist er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir mit diesem Wissen zum Abendmahl gehen, dann wissen wir, warum wir da hingehen. Dass wir sagen, dein fesselfreies Wort hat, oh Wunder, auch mich erreicht. Dein Wort ist bei mir angekommen. Ich bin durch dein Wort neu geboren worden. Ich gehöre zu dir durch fesselfreies Wort. Und ich stehe zu dir, Jesus. Und ich will dir dienen. Ich gehöre dir. Und deine Imperative gehören in mein Leben hinein. Ich will niemand anders dienen. Ich will auch nicht mir selbst dienen. Ich will dir, Jesus, dienen, der mein Leben ist. Und ich vertraue dir. Ich vertraue dir in meinem Alltag. Ich vertraue dir. Und ich vertraue dir auch, dass du mich in meinem Alltag an diese Faustregeln erinnerst und ich darin eine gute Spur ziehe. Timotheus bekommt Deutung. Er bekommt einen Rahmen. Er bekommt Klarheit. Und es geht der Jesus hinterher. So wie wir auch. Ich bete. Ach ja, das müssen wir zugeben. Manches Mal haben wir das so unsere Vorstellung, wie es schön wäre und wie es gut wäre. Und basteln da uns so unsere eigene Nachfolge und Jesuswelt zusammen. Und dann weißt du selber, da scheitern wir immer wieder mit unserem bescheuerten Idealismus. Und dann ist es gut, wenn du uns deinen Deutungsrahmen gibst. Und wenn du an vielen Stellen uns auch ein Stück Klarheit schenkst, dass vieles, was wir meinen, was nicht sein darf, was weggebetet werden muss, was wegtrainiert werden muss, ganz normal zum Jesusleben dazugehört. Und so danken wir dir auch für diesen Deutungsrahmen von Paulus an Timotheus. Wir danken dir für diese Wundergeschichte des fesselfreien Wortes. Wir danken dir für diese Serie von Imperativen, an denen wir mit uns beteiligen wollen. Wir danken dir für diese Berufsgruppen, die sich auch in unserem Leben widerspiegeln können. Soldat, Sportler, Landwirt. Und wir danken dir für die Faustregeln, mit denen wir weiterkommen. Wir danken dir, dass du uns tröstest, dass du uns aufrichtest, dass du uns Mut machst und dass wir zu Jesus-Leuten werden, mit dem Profil, das du in uns haben möchtest. Und am allermeisten, Herr Jesus, danken wir dir für deine unglaubliche Treue. Deine Treue ist uns ein riesengroßer Schatz. Nie, 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 nie wirst du uns lassen. Dank sei dir. Amen.